Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Kennen Sie das auch? Sie sitzen mit einem älteren Pianisten beisammen und das Treffen gestaltet sich nach einer Weile wie die Anekdotensammlung aus einem Comicmagazin. Nichts für ungut. Diese Anekdoten über andere Musiker sind oftmals spannend, oftmals sogar witzig. Was aber lernen wir aus ihnen? Denn diese Anekdoten werden immer und immer wieder von Musikern zitiert, werden weiterentwickelt und verändert, ohne Absicht, versteht sich. Aber am Ende sitzt man dann mit einem jüngeren Pianisten beisammen und der hat eine Anekdotenerzählungssammlung aus dritter Hand parat, von der man nicht so recht weiß, was man davon als wahr und was als Fantasie annehmen soll. Können wir aus solchen Anekdoten über andere und aus manchmal mehr als dritter Hand etwas lernen? Nun, auf der einen Seite lernen wir natürlich schnell etwas über das Gegenüber, das oftmals mit Wissen solcher Anekdoten glänzen will oder das gerne auch als intellektuell in einem sehr eigenen Sinn wirken will. Gerade in den USA habe ich dieses Anekdotentum bemerkt. Da ist jeder sofort wichtig, der einen berühmten Musiker persönlich kennengelernt hat oder ihm näher gekommen ist. Ist das vielleicht auch ein Ausdruck der Größe des Landes? Denn auch unter russischen Musikern grassiert diese Erzählweise. Hierzulande ist all dies weniger spannend und interessant. Da zählt dann doch eher die eigene Leistung und das Wissen darum als das Vorzeigen von Kenntnissen oder Wissen aus zweiter, dritter oder sogar vierter Hand. All diese Geschichten zeigen uns auch etwas anderes. Die Geschichte, auch die verbal tradierte, kann uns schon ein Wissen vermitteln, auf das wir nicht verzichten sollten. Gerade wenn Schüler über ihre Lehrer am Klavier sprechen oder schreiben, können wir durchaus viel darüber lernen, wie der Unterricht vielleicht ausgesehen haben mag, wie und was auf welche Weise unterrichtet wurde, welche Methodik der Lehrer angesetzt hat, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Denn eines ist sicher, solche Erzählungen, Beschreibungen aus der direkten Unterricht sind näher an der Wahrheit als beispielsweise öffentliche Meisterkurse, die nicht mit regulären Unterrichten zu tun haben. Denn Meisterkurse sind auch immer Showeinlagen von Menschen, die sich gerne vor einem Publikum präsentieren. Das berühmteste Beispiel dafür ist vielleicht der Pianist und Lehrer Dmitri Baschkirov, der erst 2021 verstarb. Berühmt sind seine wütenden Ausbrüche, wenn ein Student vor dem Publikum das Gewollte und Erklärte nicht gleich umzusetzen in der Lage war. Aber im Unterricht war er eher besonnen und arbeitete wirklich zielstrebig. Wenn es dann um längst verstorbene Größen geht, die viele Studenten hatten, ist das nochmals ein anderes Thema. Nehmen wir Franz Liszt, der erst als junger Mann in Paris seinen Lebensunterhalt mit Unterrichten verdienen musste, später dann in Weimar in der sogenannten Altenburg wie ein Klangherrscher Hof hielt, zu dem man pilgerte, um von ihm unterrichtet zu werden. Wie auch immer, durch sein langes Leben haben wir viele Berichte von Schülern Liszts, die seinen Unterricht beschreiben. Und alle sind irgendwie anders, haben einen anderen Blick auf den Unterricht, den sie genossen haben. Da gibt es diejenigen, die jedes Wort des großen Liszt auf die Goldwaage legen und sich vor allem damit rühmen, dass er immer wieder ihnen vorspielte. Andere dagegen, die weniger begeistert von Liszt waren, haben eher negativ über den gealterten Liszt geschrieben, dass er wenig interessiert an einer Art von Unterricht sei und die falschen Pianisten unter seiner Obhut protegiert habe. Dennoch, auch wenn man einmal all die Dinge beiseite lässt, die vielleicht zu persönlich sind, je nach Ansicht des Schreibenden, erfährt man einiges über die Methodik von Liszt im Unterricht. Und so kann man überhaupt viel aus Büchern lernen, wenn es um die ganz Großen des Klaviers geht. Leider sind nicht alle die so interessanten Quellen, bedeutet Bücher, leicht zugänglich, da viele von ihnen schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gedruckt wurden und entsprechend nur noch, wenn überhaupt, antiquarisch zu erstehen sind. Manchmal zu horrenden Preisen, die das eher geringe Interesse an diesen Werken eigentlich gar nicht realistisch widerspiegeln. Das ist alles ein wenig tragisch, denn ebenso wie viele mündlich tradierte Erzählungen von gar nicht so lange verstorbenen Großmeistern des Klaviers, gehen auch diese Erfahrungsweitergaben dadurch nach und nach verloren. Und nun muss ich wieder einmal auf die Jugend schauen, die gerne ihr vermeintlich umfassendes Wissen im Internet abruft. Diese Dinge, die ich soeben beschrieben habe, gibt es nicht im Internet. Dort kursieren natürlich Videos von irgendwelchen Meisterklassen, wo sich bekannte Pädagogen geradezu als Schauspieler präsentieren. Das ist genau das, was nicht zur interessanten Wissensbereicherung beiträgt. Also muss man lesen. In Bibliotheken, muss sich mit Menschen unterhalten, die Unterricht von diesen Großen erhalten haben, sie genau befragen, abseits der Anekdoten. Nur auf diese Weise kann man dann auch mehr Wissen aufbauen, wenn man nun überhaupt daran interessiert ist. Leider gibt es von vielen Großen der Geschichte kein YouTube-Video, was man mal so ganz nebenbei konsumieren kann. Wenn man wissen will, wie Frédéric Chopin unterrichtet hat, muss man schon lesen. Denn dazu gibt es auch keine Hörbücher oder Instagram-Book-Sessions. Denn diese Bücher werden kein Millionenpublikum erreichen, also sind sie für die Social-Media-Anwärter auf noch mehr Klicks einfach uninteressant. Schade, denn man kann viel herauslesen aus diesen Erfahrungsberichten. Es so, wie ich schon an einer anderen Stelle einmal verlauten ließ, wie es mit alten Aufnahmen historischer Pianisten ist. Man muss sich kümmern. Muss sich ebenso, wie man unterschiedliche Ausgaben an Noten herausgegeben von großen Pianisten und Komponisten vergleichen sollte, um sich selbst einen Reim machen zu können, muss man sich selbst um das Wissen kümmern, das einem vorliegt, das man aber nicht mundgerecht serviert bekommt. Man muss sich also selbst kümmern, man muss sich selbst engagieren, dann hat man auch einen Einblick in die Dinge, die andere vielleicht nicht haben. Und ist es nicht immer noch der Ansporn für viele angehende Pianisten, sich zu unterscheiden von anderen? Dieses Wissen kann eine Unterscheidung herbeiführen, wenn man einmal das Wissen aus Büchern über die großen Lehrer und Pianisten verinnerlicht, kritisch betrachtet und dann seziert hat, um das Wichtige daraus zu filtern und umsetzen zu können. Es bleibt also doch noch immer Arbeit zu tun. Nicht, dass ich denke, dass die jungen Pianisten von heute nicht genug arbeiten würden, ganz im Gegenteil, müssen sie doch zusätzlich zu all den Dingen rund um das Klavierspiel selbst auch noch mit den modernen Medien beschäftigt sein, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber sie müssen sich doch auch wieder auf die für sie fast antiquierten Dinge besinnen. Das Lesen von Büchern und das Hören von Aufnahmen auf alten Medien. Denn nochmals sei ganz deutlich gesagt, wer meint, dass alles im Internet verfügbar ist, sitzt einem Irrtum auf. Es ist ein nicht zu vernachlässigendes Kulturgut, das wir in den nie aufgeschriebenen Lebensgeschichten von großen Interpreten und Pädagogen zur Verfügung haben, das ohne die genaue Überlieferung verloren geht. Und ebenso ist es in Büchern, denn allzu leicht werden falsche Anekdoten, falsche Darstellungen nur wenige Autoren weitergetragen, ohne dass deren Wahrheit überprüft wird. Also müssen wir an die Quellen heran, müssen nach älteren Dokumenten forschen, die diese Anekdoten falsi oder verifizieren. Ansonsten setzen sich Unwahrheiten fest im Denken aller. Und gerade die Interpreten sollten dies nicht hinnehmen. Aber grundsätzlich ist es ein Fundus, der uns da in alten Büchern, die nie nachgedruckt wurden und in alten Erzählungen zur Verfügung stehen, die auch heute noch ihre Berechtigung haben. Schade wäre es, wenn diese aufgrund von einem falsch intendierten Phlegmatismus heutiger Generationen verloren gingen.